Die blanken Bergspitzen ragten funkelnd in den blauen Himmel hinein, die Wälder dufteten, die schroffsten Felswände hatten ihre Blüten und ihre Farben, wo man unter den Schneemauern des Winters nie einen Wasserlauf vermutet hätte, da sprühte und rauschte es jetzt zwischen Farnkräutern und Dotterblumen Muntertal ab. Der Sommer ward gekommen. Alles, was den harten, langen Winter überstanden, alles, was in den Frühjahrswochen nicht erfroren war, lebte jetzt mit doppelter Freude. Es zirpte und sang auf den blumigen Wiesen, es sang von den schweigsamen, ernsten Föhren und Fichten herab, unter denen die Rehe mit ihren sanften, lieben, großen Augen fürsorglich dahinschritten. Die Wandervögel waren längst gekommen, erst lange nach ihnen trafen die Sommergäste in Darol ein. Sie kamen aus den verschiedensten Ländern Europas und mit den verschiedensten Erwartungen und Wünschen. Familie Hedemann aus Berlin, Mutter und zwei erwachsene Töchter, kamen mit der Sehnsucht nach ländlicher Stille, Ursprünglichkeit, gemütvollen, einfachen Menschen. Der Vater wollte erst viel später nachkommen, da sie vorderhand nicht daran dachten, waren sie sehr fröhlich. Sie wohnten in einem abgeschiedenen Tale im Hause eines Kleinbauern. Mit ihrer Berliner Kultur fühlten sie sich unter den Darolern wie allmächtige Götter unter hilflosen Menschen. Sie lächelten, witzelten über die Bauern und schwärmten für Volkstrachten, Berge und echte Naturbutter. Ganz besonders aber entzückte sie ihr Hausgenosse Zölestin Attelmeier, genannt Laschtl. Schon der seltsame Name Zölestin, der selbst in Darol landesfremde Rufname Laschtl, machte ihn den Burschen sehr interessant. Laschtl, der Sohn des Bauern, war 20 Jahre alt, kräftig gebaut, stiernackig, mit ganz kleinem Kopfe, schweinsäugig, großohrig. Seine zottigen Pratzen waren so gewichtig, dass sie noch weiter schwangen, wenn er stehen blieb. Er ging nicht mit seinen eisenbeschlagenen Bergschuhen, vielmehr schienen die Schuhe mit ihm zu gehen. Mit seinen Trittflächen allein überwältigte er vier Gegner. Wenn er noch überdies die Hände dazu nahm, war der ganze Gemeindeausschuss gegen ihn machtlos und die 6 Gemeindeausschüsse hatten ein Gesamtgewicht von 638 Kilo. Laschtl war für die Berliner Damen der Typus bäuerlicher Naivität, Stupidität, eine herrliche Zielscheibe ihres überlegenen Witzes und ihrer europäischen Ausgelassenheit. Laschtl merkte nichts und duldete alles. Bei ihren Fragen und Spötteleien zeigte er eine Miene unbegrenzter Trottelhaftigkeit. Sein inhaltloses Lachen im Vereine mit dem nichtssagenden Blicke seiner Schweinsäuglein gab ihm den Ausdruck einer schrankenlosen, unerschütterlichen Gedankenlosigkeit. Hinter dieser Maske lebte er. Seine flache Schädeldecke barg ein Gehirn, das nicht größer war als das eines 8-tägigen Kalbes. Aber dieses Gehirn hatte Raum für alle Gedanken, die er brauchte. Als die Berlinerinnen noch nicht ahnten, wer er war, kannte er sie schon vollkommen. Zur Tochter des Dorfkrämers sagte er: "Guten Tag, Fräulein Marie." Indessen er die zwei Berliner Mädchen stets nur mit "Grüß euch, gut Madeln!" begrüßte. Dieser Gruß verlor für die beiden jungen Damen nie an Reiz. Sie lachten sich jederzeit halbtot, als wenn sie ihn zum ersten Male hörten. Als man ihm einmal mit Apfelsinen aufwartete, wollte er die Schalen essen und das andere wegwerfen. Eine Woche lang sprachen die Berlinerinnen davon. Freilich ahnten sie nicht, dass Laschtl im vergangenen Sommer von einer alten, frommen Gräfin mehrere Wochen hindurch mit Beefsteaks, Kaviar und Selleriesalat gefüttert worden war, also bedeutend feiner gelebt hatte, als es sich die drei Damen erlauben durften. Sie schwärmten für Laschtls Urwüchsigkeit. "Ein jottvoll ursprünglicher Mensch", sagte die Mama. "Ein gemütlicher Bursche", sagte die Tochter. Laschtl wartete. Er wusste, worauf er zu warten hatte. Zuerst diente er Hedemann, als Bergführer. Er zeigte ihr einen besonders schönen Waldweg. Seine Arbeitsmethode war immer die gleiche. Alle führte er über diesen Waldweg, Fremde wie Einheimische. An einer bestimmten Stelle war ein schmaler Steg und darunter eine tiefe Mulde, darin eine hohe, weiche Schicht roter Buchenblätter lag. Und als sie über diesen Steg gingen, schrie er plötzlich, »Jesus, na!« und stürzte ab. Im Sturz riss er sie natürlich mit und dann fielen sie, keinen Meter hoch, in die weichen, feuchtwarmen Blätter hinein. Und so machte er es immer, weil er kein Freund vieler Worte war. Auch hatte er überhaupt für Buchenblätter eine besondere Vorliebe. Ein Städter würde darum sagen, er war pervers. Erst lange nach dem Absturze kamen sie aus den Buchenblättern heraus. Sie waren heil. Nach einigen Tagen stürzte er an derselben Stelle mit der Schwester Helene ab. Doch diese sagte ihm nachher, »Lastl, du bist ein ganz gemeiner Schurke.« Und ehe sie ihn küsste, zerkratzte sie ihm das Gesicht. Hede hatte bloß vor Erregung geweint. Dieses sehr verschiedene Temperament beider Schwestern entging Lastl nicht. Er hielt sie sich von nunmehr an Hede, was den Anfang verschiedener Konflikte bildete. Noch ärger wurde die Sache, als auch die Mutter ein freundliches Auge auf Lastl warf. Sie hatte ein Doppelkinn, einen starken Schnurrbart und transpirierte ungemein reichlich. Zwar war Lastl kein Feinschmecker, aber er besaß auch eine einheimische Geliebte. Darum bemerkte er das freundliche Auge der Mutter nicht, wiewohl er es sofort bemerkte. Der Mensch ist kein Kuckelhahn. Mit ihr wollte er nicht abstürzen. Nun begann die Mutter, ihre Töchter schärfer zu überwachen. Lastl fühlte die beginnende Feindschaft, er fühlte aber auch den Argwohn seiner einheimischen Liebe. Sie stellte ihn schließlich, indem sie ihm sagte, »Du hast ein Auge auf die Stadtmenschen, das kenne ich. Natürlich, weil es halt so viele schöne Kleidel anzogen haben und so schön anzogen sind, aber das eine war es auch nicht, dass da vorne jede ein Handtuch klein gestopft hat, dass es so herschaut, als wenn da was war, wo gar nichts ist, du Dolm, du.« »Kattel, Kattel«, sagte er ernst, »du weißt, dass ich bei den Weiber auf das Einwendige ausschaue und nicht auf das Auswendige. Ich war da drei und ich bleib da drei.« Das waren Worte, die mit den Taten nicht übereinstimmten. Sie erwischte ihn dabei und weil sie ihn ehrlich liebte, gab sie ihm zwei gewaltige Ohrfeigen. Ihre Hände waren nicht viel kleiner als die seinen, Lastl hatte viel durchzumachen. »Das ist arg schmerzhaft«, murmelte er, »was ein ordentlicher Christenmensch wegen zwei so lutherische Weiber aushalten und da leiden muss.« Sein Gemüt war weich, er fühlte auch kleine Wunden. Unterdessen wurde die feindliche Mutter von Tag zu Tag tückischer. Sie sperrte Hede geradezu ein und als er sich dann wieder mehr Helenen zuwandte, traf diese das gleiche Schicksal. Doch Lastl hatte Grundsätze, er blieb hart. Die Mutter begann ihn zu hassen. Sie wandte sich an seine Eltern mit der Bitte, Lastl, der ein frecher Bursche sei und ihren Töchtern nachstelle, dies energisch zu verbieten. Ein Sturm der Entrüstung brach nun los. Der alte Bauer fluchte, die Mutter schimpfte, »Es Bagage, es Elendigliche, es Bagage, was inser Sohn, ganget auf eure Menschen los, da hört sich frei alles auf, wir sind ordentliche Christenmenschen, wo eine ordentliche Religion haben, die wollen da keine fremden Menschen haben und auch keine brauchen. Schämt euch, wenn enkere Maden so nichtsnutzige Schlampen sein und Focken sein, dass ihr rechtschaffene Tiroler Buben vervierrechten. Hur du!« In die ganze Bevölkerung verpflanzte sich die Empörung gegen die lutherischen Sittenverderber, bis auf die Kanzel kam die Sache. Von dort herunter hörte man eines Sonntags die Warnung, christliche Jünglinge, ich warne eng vor die lutherischen Weiber, die was jetzt in unserer Gemeinde die jungen Männer zum Laster und zur Sinte bringen wollen. Man kündigte den Berlinerinnen nicht, man setzte sie mit ihren Koffern einfach auf die Straße. Als sie zum Bahnhof abzogen, stand der rechtschaffene Tiroler Bub Lastl bei Misthaufen und sagte, pfiat euch Gott, Madeln. Diesmal lachten jedoch die Menschen nicht, nur Lastl lachte. Die echte Naturbutter, die sie genossen hatten, war zwar von einer europäischen Margarinefabrik, dafür kostete sie aber das Doppelte.